Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung vom anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Ich gebe euch jetzt erstmal einen kleinen Überblick, worüber wir heute in der Sendung sprechen werden. Und danach geht's erst richtig los. Zuerst werden wir ein kleines Interview mit der FDA, mit der Föderation Deutscher Anarchistinnen, hören. Und danach hören wir einen Informationsteil über Solidarität und Selbstorganisation in der Nachbarschaft, sei es jetzt in dem Haus, in dem man wohnt, oder im Freundinnenkreis oder in der Familie. Je nachdem, wo wir Solidarität praktizieren können und wollen, darüber werden wir mehr reden. Danach gibt es ein Interview mit der Battle Lobby. Und als letzten Part hören wir dann einfach noch etwas Lesenswertes, oder wir geben Tipps zu lesenswerten Sachen und zu Terminen, die in Dresden und Umgebung stattfinden werden in nächster Zeit. Ja, dann schießen wir jetzt erstmal los mit dem Interview mit der FDA.
Wir sind jetzt hier zusammen mit einer Person von der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen und möchten ein kleines Interview zum Thema Solidarität führen. Dabei wäre gleich mal die erste Frage: Was bedeutet denn für dich Solidarität?
Ja, ich denke, Solidarität ist für mich erstmal eine Geisteshaltung auf der einen Seite und das andere ist eine Praxis. Geisteshaltung oder ein Wert. Und was es konkret bedeutet, ich denke auf jeden Fall eine Form von gegenseitiger Hilfe, eine Form von Unterstützung, die ohne einen erwarteten Gegenwert geleistet wird, die auch diesen kollektiven Gedanken oder diesen kollektiven Moment von menschlicher Gesellschaft unterstreicht, dass wir nämlich nicht alleine da sind, nicht als AlleinkämpferInnen irgendwie uns durchs Leben schlagen müssen und schon gar nicht in den prekären Verhältnissen, die wir hier im Kapitalismus erleben. Insofern ist es auch eine Widerstandsform.
Gemeinsam in einer Gruppe was zu machen, ist also quasi so ein Begriff von Solidarität, und da innerhalb der Gruppe Solidarität zu üben. Jetzt ist die FDA ja auch so eine Gruppe. Und möchtest du da mal kurz so einen kleinen Einblick geben, was die FDA denn ist?
Ja, gerne. Also die FDA, also die Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, ist im Grunde genommen eine Vernetzung, eine Organisation, die eine ganze Reihe von Gruppen umfasst. Aktuell sind es ungefähr 30, die ganz unterschiedlich sind. Es sind politische Gruppen, anarchistische Gruppen, explizit anarchistische Gruppen, die aber in ihrem Profil auch sehr variieren. Es ist eine pluralistische Organisation, wo der strömungsübergreifende Charakter auf jeden Fall im Vordergrund steht. Also weniger, dass es eine Ansicht über alles geben muss, sondern mehr die Idee, dass Diversität auch eine Stärke von unserer Bewegung ist und dass man da auf organisierte Weise Dinge tut.
Und wie breit sind die Gruppen verteilt? Also jetzt über der Landkarte quasi?
Ja, also der Name ist deutschsprachig. Das hat damit zu tun, dass es auch gar nicht auf Deutschland beschränkt ist. Es gibt auch Gruppen in der Schweiz. Theoretisch könnte es auch Gruppen in Österreich geben, aber die haben wir nicht. Sehr viele Gruppen sind im Südwesten. Also das anarchistische Netzwerk Südwest ist eine Teilföderation von der FDA und auch die anarchistische Föderation Rhein-Ruhr, die dann im Rhein-Ruhr-Gebiet ist. Ansonsten gibt es auch einige Gruppen in Berlin, und im Osten sieht es leider eher düster aus. Also es gibt in Leipzig eine Gruppe, es gibt ein paar assoziierte Projekte in Dresden. Also im Osten und im Norden sind so ein bisschen die weißen Flecken.
Etwas dünn. Okay, und wie sieht das jetzt mit der konkreten Solidarität innerhalb dieser Gruppe aus? Was könnten Menschen da erwarten, wenn sie in der Gruppe sind oder halt eben mit der FDA assoziiert sind?
Ja, ich denke auf jeden Fall, die Stärke und das, was auch die Gruppen sich von der FDA erhoffen, ist in jedem Fall eine gegenseitige Hilfe. Das heißt, es gibt auch viele Projekte, die so eine kleine Gruppe gar nicht stemmen könnte. Und die eben dadurch, dass man sich zusammentut, und zwar auf eine dauerhafte Art und Weise, Also deswegen ist es nicht einfach nur eine kurzfristige Zusammenarbeit, sondern auf Langfristigkeit ausgelegt, wo dann größere Projekte wie beispielsweise die Gaidao, die Monatszeitung der Föderation, rauskommen, die, wenn eine Gruppe sie machen würde, das ist auch durchaus möglich, dass eine Gruppe sowas macht, aber dann wäre das der Inhalt ihrer Arbeit. Und so ist es, dass alle Gruppen mitmachen und einzelne Leute dann Kraft da reinstecken und man trotzdem als Gruppe weiter die eigenen Tätigkeiten machen kann.
Kompetenzaustausch gewissermaßen.
Auf jeden Fall Wissensaustausch, gegenseitige Hilfe mit bestimmten Fähigkeiten. Eine Gruppe möchte für eine Demo einen Flyer machen, aber hat gerade keine Person, die ein Layout machen kann. Fragt sie einfach nach im Forum, dann macht das jemand anders. Oder eine Gruppe hat eine gute Druckmöglichkeit, die kann dann von den anderen wieder mitgenutzt werden. Eine Person hat einfach Lust, eine Liste mit Demo-Liedern zusammenzustellen, dann ist es einfach eine gemeinsame Ressource und davon gibt es x Beispiele.
Also die verschiedensten Formen von gemeinsamer gelebter Solidarität.
Exakt.
Gut, noch eine andere Frage, das ist ja jetzt quasi, wie es in der FDA so läuft und es wäre halt natürlich noch eine weitergehende Frage, wo du halt eben in deinem persönlichen Umfeld oder halt eben auch in der FDA denkst, dass halt Solidarität noch nicht ausreichend vertreten ist oder wo du halt eben Ansatzpunkte siehst, wo Mensch noch mehr machen könnte oder noch tiefer einsteigen.
Ja, da ist vielleicht ganz interessant, so eine Unterscheidung zu machen erstmal, was es vielleicht für Formen von Solidarität gibt. Solidarität gibt es ja wirklich in ganz verschiedenen Formen und sie begegnet uns eigentlich auch alltäglich, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht bemerken. Also sagen die einfachste Form wäre so eine Alltagssolidarität, wo Leute sich tatsächlich im Kleinsten einfach gegenseitig helfen, wo du sagst, hey, du bist gerade irgendwie mit deinem Kind beschäftigt oder du bist krank oder was auch immer, ich gehe für dich einkaufen.
So eine Wohngemeinschaft oder einem Häuserblock oder so.
Genau, in welchem Umfeld auch immer. Also ich meine, das muss ja auch gar nicht auf eine bestimmte Form beschränkt sein. Das könnte ja auch mit den NachbarInnen, mit denen man vielleicht gar nicht politisch jetzt erstmal direkt zusammenhängt, passieren. Und dann gäbe es eine andere Form, wo man abstrahieren könnte und sagen, organisierte Solidarität, das wäre so eine Föderation, ist eine Form davon. Andere Form wäre eben besetztes Haus oder Kollektivbetrieb oder x andere Formen eben. Und ich denke, gerade diese zweite Form, an der mangelt es eigentlich. Also zum einen könnte es mehr solcher Strukturen geben, auch solche Strukturen, die über unsere eigene Szene, unser eigenes Ghetto hinausreichen. Und zum anderen eine Vernetzung zwischen diesen Strukturen.
Findest du, dass in politischen Gruppen jetzt schon ausreichend Solidarität gelebt wird? Oder könntest du dir da noch mehr vorstellen?
Das finde ich eine gute Frage. Und nein, ich denke nicht, dass das ausreichend ist. Ich beobachte es auch an den Gruppen, wo wir selbst teilnehmen, dass es zwar einen großen Willen gibt, Solidarität zu üben. Und das passiert auch in Fällen von politischer Zusammenarbeit, vielleicht auch in Fällen von Repression und so weiter. Aber wenn ich mir dann den ökonomischen oder sozialen Bereich anschaue, dann hapert es da häufig. Dann gibt es bestimmte Aspekte, die ausgeblendet werden, obwohl wir eigentlich irgendwie so ein antikapitalistisches Verständnis haben sollten und so. Aber geht dann die Gruppe hin zum Jobcenter und macht da irgendwie mal klar, dass das nicht geht. Mit der Kürzung vom Hartz IV oder was auch immer, also oder zum Vermieter. Und sowas passiert viel zu selten. Und ich denke, da könnten auch politische Gruppen auch schon mal sich ein bisschen an die eigene Nase fassen.
Auch ein bisschen mehr in die Richtung der Alltagsprobleme mitgucken. Hin oder auf die, die uns eh jeden Tag über den Weg laufen. Und das ist für uns alle gut und das ist auch ein großes Potenzial für Menschen, denen es gerade scheiße geht und die unter Umständen, wie du sagst, sonst irgendwelchen Menschen mit plumpen Parolen hinterherrennen. Gut, ich bedanke mich für das Interview und willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
Vielen Dank. Ihr könnt euch auch gerne an dieser Kampagne noch beteiligen, aber auch so außerhalb der Kampagne, wenn ihr solidarische Projekte macht, das ist gerade der richtige Augenblick, das zu machen.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
my garbage truck for two. I'm talking shit about your boyfriend and reeking of booze. I got bimbos in my boutique, that's in my hair. I wanna love you, baby, but that wouldn't be fair, 'cause I'm a trash queen. Out of my place at the top of the heap. Smells like me, people go to shit up, but I said treasure for free. Shut up, go to bed, you're drunk, go to bed. Shut up, you're drunk, go to bed, you're drunk.
Nach einer kurzen musikalischen Untermalung geht's jetzt weiter. Und damit ihr auch wisst, was wir gerade gehört haben, nennen wir das auch nochmal bei uns. Und zwar war das erste Lied von Tri Tachyon, Little Lily Swing. Und das zweite Lied von Dishpit, The Willing Presence. Und was uns auch wichtig wäre zu sagen, ist, dass die beiden Lieder, die wir gespielt haben, unter der Creative Commons Lizenz zu finden sind. Demzufolge kann man die einfach so im Radio spielen, ohne dass man da zwangsläufig Geld an die GEMA zahlen muss. So, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt auf dem Programm, was dann der Infopart über Solidarität und Selbstorganisation in der Nachbarinnenschaft wäre, sei es im Freundeskreis, im Haus oder genau, wir hören einfach mehr dazu.
Gut, also wie schon so ein bisschen angekündigt ist, wollen wir jetzt im Rahmen von der kritischen Solidarität über einen Teil der kritischen Solidarität, nämlich der Selbstorganisation im nachbarschaftlichen Umfeld reden. Und ja, so kurz eine Überlegung dazu, so die meiste Zeit unseres Lebens, die wir nicht auf Arbeit sind, verbringen wir in unseren Wohnungen oder in dem Stadtviertel, in dem wir leben. Das mag nicht für alle von uns gelten, aber die meisten verbringen doch einen Großteil ihres Alltags im nachbarschaftlichen Umfeld. Doch gerade in unseren Vierteln finden wir selten organisiertes, solidarisches Verhalten. Das soll jetzt nicht heißen, dass Tauschkisten im Treppenhaus oder das gegenseitige Verleihen von Werkzeugen und Küchengerät nichts Besonderes wären. Ganz im Gegenteil, das sind gute und wichtige Ansätze. Eine Tauschkiste beispielsweise durchbricht die Normalität des Kaufens und des Wegwerfens. Aber denken wir das Ganze doch einen Schritt weiter. Was wäre, wenn wir ganz selbstverständlich ein gemeinsames Auto mit den anderen Menschen in unserem Haus hätten? Was, wenn es eine gemeinsame Werkstatt gäbe, in der alle in der Umgebung zum Beispiel ihre Möbel reparieren oder bauen könnten? Vielleicht könnten wir auch die Grünflächen mit den anderen Menschen im Viertel selber gestalten. Was wäre, wenn ein Großteil der Menschen im Viertel sich offen gegen Faschistinnen und Sexistinnen positionieren und vielleicht sogar gemeinsam gegen Sexismus und Faschismus vorgehen würde? Auch wenn das alles ganz gut klingt, stellt sich die Frage, wie kommen wir zu einer Nachbarschaft, die sich solidarisch verhält? Die meisten von uns leben vermutlich in einer Nachbarschaft, in der solidarisches Handeln eben noch nicht selbstverständlich ist. Vielen Menschen fällt es einfacher, sich Bekannten gegenüber solidarisch zu verhalten. So wird nahezu in allen Freundinnenkreisen solidarisch miteinander umgegangen und teilweise auch im Konsens entschieden. Für manche ist auch die Familie ein solidarisches Netzwerk. Auch wenn hier wohl eher bei den wenigsten der Konsens entscheidet. Gegenüber Menschen, die wir nicht kennen, ist es jedoch meistens schwerer, sich solidarisch zu verhalten. Und leider kennen wir die Menschen in unserer Nachbarschaft oder auch nur die, die im Nachbareingang wohnen, kaum. Auch wenn wir uns häufig über den Weg laufen oder sogar ab und an ein paar Worte im Treppenhaus oder im Park wechseln, wissen wir wenig über unsere NachbarInnen. So fühlen sich viele in den persönlichen Problemen alleingelassen. Natürlich reden wir auch nicht über jedes mehr oder minder persönliche Problem mit den NachbarInnen, die wir doch nur so selten und eher zufällig treffen. da Freunde und Familie meist nicht in direkter Nachbarschaft wohnen, fehlt vielen die Möglichkeit, sich auszutauschen und der Zugang zu solidarischen Netzwerken. Wollen wir also unsere Probleme gemeinsam lösen und unser Umfeld mitgestalten, müssen wir zunächst die Menschen in unserer Nachbarschaft kennenlernen. Wir brauchen also eine Gruppe, die Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu begegnen, sich kennenzulernen und aus der Gruppe heraus gemeinsames Handeln zu organisieren. Ein Nachbarschaftscafé, ein regelmäßiger Tauschmarkt, ein gemeinsamer Garten, eine offene Werkstatt oder ein gemeinsames Treffen, um Behördenprobleme zu lösen, sind dabei einige Beispiele für organisierte Solidarität in einer Nachbarschaft. Ansatzpunkte für eine solidarische Gruppe in der Nachbarschaft gibt es sehr viele. Nachbarschaftsprojekte und lokale politische Arbeit haben verschiedene Vorteile. Diskutieren wir beispielsweise Probleme im Plenum, erlernen wir gemeinsam einen herrschaftsfreien Umgang miteinander. Verteilen wir Aufgaben und Verantwortung innerhalb der Gruppe, lernen wir uns gemeinsam auch ohne Vorgesetzte und Befehlsstrukturen zu organisieren. Reden wir gemeinsam über unsere Probleme, beispielsweise Probleme mit Behörden, und versuchen diese gemeinsam zu lösen, können wir aus den Erfahrungen der anderen Menschen lernen und fühlen uns nicht mehr ganz so allein gegenüber riesigen Problemen. Teilen wir unser Wissen und lernen wir die verschiedenen Fähigkeiten der Menschen in unserer Gruppe zu schätzen und bauen Wissenshierarchien ab. Dann lernen wir die Fähigkeiten der Menschen in unserer Gruppe zu schätzen und bauen halt auch Wissenshierarchien ab. Auch wenn einige Menschen im Verhältnis mehr geben oder arbeiten als andere Menschen innerhalb der Gruppe, hilft das Handeln in solidarischen Netzwerken allen, die darin organisiert sind. Nicht zuletzt dadurch, dass wir als soziale Wesen an und in den Netzwerken wachsen und einen neuen Umgang miteinander lernen. Eine solidarische Vernetzung kann sich natürlich auch auf finanzielle Probleme erweitern. Solidarökonomien, bei denen alle Menschen auf ein gemeinsames Konto einzahlen, verringern den Druck, den der Arbeitsmarkt auf uns ausübt, und gleichen Lohnunterschiede innerhalb der Gruppen aus. Innerhalb von Gruppen oder einem Stadtviertel, in denen sich die Menschen schon etwas besser kennen, können Community-Accountability-Konzepte oder andere Transformative-Justice-Konzepte verwendet werden, um Probleme zu lösen, die sonst ein Fall für die Cops gewesen wären. Schließlich ist der Grundstein für viele libertären Lösungskonzepte ein guter Umgang miteinander und eine solidarische Community, die sich auch als solche versteht, und daran gilt es zu arbeiten. Aber egal ob nun Tauschkiste oder Solidarökonomie, wichtig ist damit anzufangen, auch wenn das Konzept nicht zu 100% durchdacht ist. Viele Dinge lernen wir auf dem Weg und jedes Konzept muss an der Realität erprobt und dann an diese angepasst werden. So, nach der nun kurzen folgenden Pause und dem Liedern wollen wir darüber reden, welchen Bereichen sich Nachbarschaftsprojekte anbieten und wie man da am besten so drauf damit anfangen könnte.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Gut, willkommen zurück. Den Liedtitel gibt es dann später. Nachdem wir vor der Pause über die Sinnhaftigkeit und die Ziele von, Achtung, ein neues Wort, libertären Kommunalismus gesprochen haben, das ist quasi so verschiedene Nachbarschaftsvernetzung, möchten wir nun einige etwas konkrete Schritte besprechen, um zu diesem Ziel zu kommen. Also nochmal kurz umrissen. Unsere Ziele sind also mal ganz grob das gegenseitige Unterstützen in schwierigen Situationen und das Erlernen eines herrschaftsfreien Umgangs miteinander, sowie die Umgestaltung unseres Lebensumfeldes. Ein bisschen tiefer liegendes Ziel ist dann das Wiedererlangen einer politischen Macht, also der Fähigkeit, unser Leben und die Umstände, in denen wir leben oder in denen unser Leben stattfindet, selbst zu bestimmen. Doch wo sollen wir nun anfangen, um diese Ziele zu verwirklichen? In welchen Bereichen können wir sinnvolle Projekte aufbauen? Nun, zunächst können solche Nachbarschaftsprojekte überall da aufgebaut werden, wo Menschen in euren Umfeldern dieselben Probleme oder dieselben Wünsche haben. Natürlich dürfen hier Grundideen und die gemeinsamen Ziele, wie beispielsweise der herrschaftsfreie Umgang miteinander, nicht vergessen werden. Haben wir in unseren Gruppen einen politischen Konsens und ein gemeinsames Ziel gefunden, benötigen wir einen möglichst guten Weg, um uns untereinander abzusprechen und uns gemeinsam zu organisieren. Hier gibt es natürlich viele, viele verschiedene Wege. Einer der aktuell am schnellsten aufzubauenden ist ein E-Mail-Verteiler. Je nach Wunsch kann der dann natürlich auch verschlüsselt werden. Und für das gemeinsame, gleichzeitige Arbeiten an Texten bieten sich sogenannte Etherpads an, wie sie zum Beispiel von Systemli oder dem Chaos Computer Club bereitgestellt werden. Hier ist wichtig, dass diese Kommunikationsinfrastruktur auch für alle leicht zugänglich ist und Menschen, denen es schwerfällt, damit umzugehen, vorurteilsfrei geholfen wird. In manchen Fällen mag es auch sinnvoll sein, eine Pinnwand oder ein Whiteboard zum Notizen mitschreiben fest irgendwo aufzustellen, um die Zugangshürde halt eben noch tiefer zu senken. Zur Infrastruktur gehört je nach Projekt natürlich noch viel mehr als nur ein Mehlverteiler. Vielleicht braucht ihr Küchenutensilien, eine Ladenfläche, eine Gartensparte, Fahrzeuge oder einen Betonmischer. Das sind alles Dinge, nach denen ihr gemeinsam suchen könnt. Gemeinsam ist die Suche dann weniger ermüdend und auch erfolgreicher, da verschiedene Menschen an verschiedenen Stellen suchen. Lasst euch nicht davon abschrecken, was ihr alles braucht, um ein Projekt zu starten. Und wenn es euch doch abschreckt, dann fangt mit einem Projekt an, für das ihr schon alles habt. So, wir wissen jetzt schon, dass diese Infrastrukturgeschichte eines der ernstesten Probleme von solchen Projekten darstellt. Aber hier kommen mal ein paar Beispiele, wo ein Mensch sich unter Umständen einbringen kann und so ein Projekt starten. Das wäre zum Beispiel Foodsharing und kollektives Einkaufen, basierend auf einer Solidarökonomie und zum Beispiel die Organisation von Umsonstmärkten. Das Bilden von Hausgemeinschaften und Wohngemeinschaften gehört natürlich auch dazu, so wie das Organisieren von Straßenfesten und Gartenprojekte. Der Aufbau von Beratungsstellen für Menschen mit Behördenproblemen ist auch noch so ein Thema, was auch eine sehr große Reichweite hat. Community-Accountability-Gruppen sind sehr spannend und wichtig, aber meistens auch sehr schwer zu etablieren. Nachbarschaftscafés und offene Treffpunkte sind eine sehr tolle Sache für eine Nachbarschaft oder Verhandlungskommission zur Mitbestimmung und Beeinflussung von Stadtratsentscheidungen. Das mag jetzt nicht besonders anarchistisch klingen, der letzte Punkt. Ziel einer solchen Gruppe ist es allerdings, den Menschen in der Gruppe die Lust an der Mitgestaltung ihres Umfeldes wiederzugeben und einen Impuls gegen die Vereinzelung und die Resignation des Individuums zu schaffen. Und zuletzt ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass eine solche Gruppe sich nur auf die von ihr eingebrachten verbalen Vorschläge oder verbalen Widersprüche verlassen muss, um die Politik im Stadtteil zu machen und mitzugestalten. Natürlich hat das Handeln in libertären kommunalistischen Projekten mit anarchistischem Anspruch auch seine negativen Seiten, die wir euch natürlich nicht verschweigen wollen. Wie bereits angesprochen können die Zwänge, die einem ein Staatsapparat und der Kapitalismus auferlegen, nicht komplett durchbrochen werden. Hierzu zählt nicht nur die Repression durch den Staat, die nur viel zu häufig ist. Dazu zählen auch beispielsweise Mieten, die wir bezahlen müssen, wenn wir eine Ladenfläche halt eben nicht besetzen können. Oder Leute, die ihren Kopf hinhalten müssen oder Menschen, die einen Verein gründen müssen, um halt einen Laden anzumieten. Es werden viele sagen, naja gut, dann besetzt die Ladenfläche eben und je nach Konzept und je nach Ziel der Gruppe mag das ja auch eine sehr gute Strategie sein, aber es klappt eben nicht immer und nicht überall. Und die Idee einer Beratungsstelle, eines Infocafés oder eines Nachbarschaftscafés dann aufzugeben, weil Menschen sich verschiedenen kapitalistischen oder staatlichen Zwängen beugen müssen, das wäre wohl auch kein großer Schritt nach vorne. Und dann sind da noch die Probleme, die in nahezu jeder anarchistischen Gruppe auftreten, dass Entscheidungsprozesse im Plenum halt eben langsamer sind, dass das Diskutieren im Plenum nicht immer viel Freude macht, dass die Aufgabenverteilung von Zeit zu Zeit nicht wirklich transparent und nicht immer gerecht ist. Aber vielleicht gibt es dafür auch eben verschiedene Gründe innerhalb der Gruppe, die meistens an der Infrastruktur hängen. Und so entstehen teilweise in den Gruppen Hierarchien daraus, dass manche aktiver und manche passiver sind. Deshalb ist es auch in der Gruppe immer wieder wichtig, sich selbst zu hinterfragen und Herrschaftsstrukturen innerhalb der Gruppe vorzubeugen. Der große Vorteil von diesen libertären kommunalistischen Projekten hingegen besteht aber in ihrer Reichweite. Viele Menschen geht es so wie euch und ihr seid mit Sicherheit nicht die Einzigen, die ihre Probleme gerne zusammen mit anderen lösen wollen. Ein anderer kleinerer Vorteil ist, dass ihr zum Beginn nur einige Menschen, die euren Konsens teilen, braucht. Eine gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur ist da nahezu alle Menschen heutzutage E-Mails benutzen können und das Verwenden von Pads leicht zu erlernen ist schnell aufgebaut. Der Aufbau einer materiellen Infrastruktur, naja, den könnt ihr dann in Angriff nehmen, wenn ihr wisst, was und wie ihr es am besten machen wollt. Auch hier und quasi wie immer überall ist das Schwierigste das Loslaufen. So, wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen mehr zu dem Thema belesen wollt oder mehr dazu wissen wollt, können wir euch die Zeitschrift Circle A empfehlen, die vom Redaktionskollektiv des Anarchistischen Netzwerks Dresden herausgegeben wird. Die erste und gerade aktuelle Ausgabe von Circle A beschäftigt sich unter anderem mit der Nachbarschaftsvernetzung und Nachbarschaftsprojekten. Und wenn ihr noch mehr zu dem Anarchistischen Netzwerk Dresden und zu Circle A wissen wollt, dann besucht doch mal die Website www.and.notraces.net.
Gast war Brass Metes mit dem Lied Sopje. Und davor habt ihr Lonely Punk mit dem Lied Eastern Islands gehört. Das hier ist der anarchistische Hörfunk aus Dresden. Heute sprechen wir zu kritischer Solidarität. Dazu war jetzt die letzte halbe Stunde gefüllt mit der Kampagne der FDA und zum Thema Solidarität in Städten. Und es geht auch gleich weiter mit dem Thema Stadt. Denn die Mehrzahl von uns lebt in Städten. Städte sind Orte der Kultur und des Austausches. Orte der Begegnung und der Schnittstelle von Lebenswelten. Doch an keinem Ort treffen die Widersprüche der kapitalistischen Werteordnung so krachend aufeinander wie in Städten. Die postmoderne Stadt wird stadtplanerisch mehr und mehr in einen Erlebnispark nach Disneyland-Modell verwandelt. Die Menschen werden voneinander eher isoliert und Begegnungen finden eher im Kontext des Erlebens, des Geldausgebens in vordefinierten Räumen statt. Die Bewohnerinnen sollen sich in einer sauberen Wohlfühlatmosphäre ganz und gar auf das Konsumieren konzentrieren können. So werden Orte dann nicht mehr von Menschen in Lebensräume verwandelt, sondern mehr und mehr funktional durchorganisiert. Das beste Beispiel dafür ist die Shopping Mall, der Einkaufstempel. Genaue Reglementierung, ein Heer von Sicherheitspersonal und durchgängige Videoüberwachung kreieren einen Raum, der eine einzige Funktion erfüllt: das ungestörte, hemmungslose Kaufen. Die Konsumentinnen dieses Raumes erleben eine Spielzeugwelt ohne Drogenkonsumentinnen, ohne Bettlerinnen, ohne Obdachlose oder Subkultur. Eine Illusion. Der Raum wird ihnen präsentiert. Mitgestaltung des Raumes ist nicht erwünscht. Doch die Stadt ist eben gerade auch ein Zufluchtsort für eine Vielzahl von Menschen mit anderen Lebensrealitäten. Ein Zufluchtsort für illegale Migrantinnen, für Obdachlose, für Drogenkonsumentinnen. Und daher ist die Illusion einer sauberen Stadt immer ausgrenzend. Die Illusion eines reibungsfreien Raumes des Konsumierens für die einen bedeutet für die anderen Ausgrenzung, Illegalisierung und Verdrängung. In Dresden erleben wir gerade so ein Beispiel, und zwar mit der Illegalisierung des Bettelns, welche meiner Meinung nach eine ziemlich beispielhafte Form, so eine Art von Stadtkosmetik darstellt. Dazu der Hintergrund. In Dresden wird dem Stadtrat im November eine Polizeiverordnung vorgelegt, mit der die Polizei über das Schicksal bettelnder Familien entscheiden soll oder will. Im Deckmantel der Kindeswohlgefährdung soll den Eltern bettelnder Kinder ein Bußgeld von 1.000 Euro auferlegt werden. Gegen diese Verordnung gibt es eine ganze Menge Protest. Und nach Meinung der sich solidarisierenden Gruppen trifft es auch hier die Armen, statt die Armut zu bekämpfen. Mehrere Initiativen, Vereine und Personen stellen sich gegen diese Verordnung und solidarisieren sich mit den Betroffenen. Dazu haben wir mit der Gruppe Polar gesprochen und möchten euch das nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei. Magst du euch kurz vorstellen?
Ja, also wir sind die Bettellobby in Dresden. Wir haben uns gegründet nach einem Wiener Modell. Wir sind noch gar nicht lange existent. Wir haben das beobachtet, als die Debatten in Dresden begannen. Um die Straßenmusik, wo schon sehr auch rassistisch argumentiert wurde gegenüber einer Band, die in der Innenstadt gespielt hat und die Berichterstattung ganz menschenverachtend letztendlich war. Das hatte sich so zugespitzt und dann kam dazu, dass immer mehr Artikel in der Zeitung waren über bettelnde Menschen und irgendwie das überall so rumfleuchte. Also alle haben so gesagt, man müsste was tun, das ist ja nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Und dann haben sich einige Leute zusammengetan und erstmal so eine Bettellobby gegründet. Das heißt, wir sind die Treberhilfe, die Freie Arbeiterinnenunion, Gruppe Polar, es ist Roma Respekt dabei, es ist noch dabei die Gruppe gegen Antiromaismus und andere Einzelpersonen und Leute, die in Gruppen organisiert sind oder eben in Sozialverbänden, haben uns gegründet, um im November, es ist jetzt verschoben worden, eigentlich sollte im September eine sehr unsoziale Polizeiverordnung durchgesetzt werden, die Leute, die mit Kindern betteln, dazu verdonnert, 1.000 Euro Strafe zu zahlen. Was klar ist, wenn du bettelst, dass du keine 1.000 Euro übrig hast, um so eine Repression auszugleichen. Dafür haben wir uns gegründet. Das ist jetzt auf November verschoben und unser Ziel ist, diese Polizeiverordnung zu kippen.
Du hast gerade schon diese Akteurinnengruppe aus Österreich erwähnt. Kannst du kurz deren Vorgehen beschreiben?
Die Battle Lobby hat sich dort vor vielen Jahren gegründet. Das ist eine andere Zusammensetzung. Da sind auch Sozialverbände, Einzelpersonen und so weiter organisiert. Die betreiben eine Rechtshilfeberatung hauptsächlich für Leute, die aufs Betteln angewiesen sind oder eben betteln, machen dort Rechtshilfe. Und raus entstanden ist aber unter anderem eine Protagonistin, die heißt Uli Gladig. Die hat einen Film gemacht, der heißt Natascha. Und der begleitet oder porträtiert eine Frau aus Rumänien. Genau, die betteln muss, die ist ein Teil ihres Lebens bei ihrem Sohn in Rumänien und ist ein Teil in Österreich betteln. Und es ist ein ganz schöner Film geworden, weil der so ein bisschen die Lebensumstände der Frau erklärt, warum die zum Betteln gezwungen ist, weil eben in so postsozialistischen Staaten die Armut unter Roma enorm zugenommen hat. Eigentlich sind alle aus der Arbeit raus, aber im Gegensatz dazu eben auch ohne Grundversorgung in irgendeiner Art und Weise. Sie hat eine Gehbehinderung und muss dementsprechend dann eben, um überhaupt Geld für die Familie zu akquirieren, in irgendeiner Art und Weise immer nach Wien, um dort zu betteln. Also sie hat so eine Halb-Halb-Leben, also letztendlich ohne ihre Familie und ihr Kind in Wien. Und eine Zeit lang ihres Lebens oder ihres Jahres kann sie praktisch dann dort sein. Und das ist ein ganz schöner Film geworden, den wir hier auch gezeigt haben, um so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, was die Umstände sind, die einen zum Betteln zwingen können.
Aber ist da die rechtliche Lage in Deutschland ähnlich, wie du das jetzt aus Österreich beschrieben hast?
Die Situation, was das Betteln betrifft, ist ganz unterschiedlich in den Städten. Das wird kommunal geregelt, deswegen ist es eben auch eine Dresdner Polizeiverordnung. Das tun die Kommunen oder Städte selbst organisieren. Es gibt schon Situationen, wo das verboten ist. In Dresden zum Beispiel ist das sogenannte aggressive Betteln schon verboten. Und in Wien ist es durchgesetzt, dieses Bettelverbot. Aber es gibt Einzelklagen, weil die Ordnungsbehörden die Leute schikanieren. Und mit diesen Schikanen kommen die dann zur Bettellobby und die helfen denen, dass die das Geld nicht zahlen müssen.
Aber das sind sozusagen immer Verordnungen oder gibt es auch jetzt ein Gesetz dagegen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Das haben wir am Anfang auch nicht verstanden, das ist wirklich total schwer. Weil so eine Polizeiverordnung kommt letztendlich aus der Verwaltung oder aus der Polizei. Das wird eigentlich ganz undemokratisch. Also das ist ein Teil von einer Polizeiverordnung zum Beispiel hier mit ganz unterschiedlichen Belangen. Das ist ganz unterschiedlich, unter anderem eben aber auch übers Betteln. Und die wird dann, ich sag mal, kann durchgewunken werden. Wenn sich der Stadtrat nicht als demokratische Repräsentanz dafür interessiert und das nochmal kippt. Ganz viel wird aber letztendlich, ist unser Eindruck, dass die Verwaltung den Stadtrat vor sich spannt, diese ganzen Sachen aufschreibt und über einen schnellen Weg ordnungsbürokratisch durchwinken will, ohne dass es eine öffentliche Debatte um Sinn oder Unsinn gibt.
Jetzt so im Rahmen dieser ganzen Debatte fiel irgendwie ganz oft das Wort der Kindeswohlgefährdung. Das war irgendwie in Dresden jetzt so ein bisschen das Steckenpferd. Geht's darum wirklich oder um was geht's?
Das Wort verschleiert eigentlich die soziale Kälte, weil eigentlich geht's um Kinder, die aufgrund der Armut ihrer Familien mit beim Betteln sind. Das finden wir nicht richtig. Wir fordern Bildung für alle, Zugänge für alle auf Bildung. Was aber nicht ist, was hier immer vor sich hergetragen wurde, war, dass es eine Kindeswohlgefährdung gäbe. Kindeswohlgefährdung ist aber als allererstes eigentlich das, dass Eltern schlecht für ihre Kinder sorgen. Dem ist hier überhaupt nicht so. Es gab von Anfang 2016 bis heute 16 Anzeigen von Kindeswohlgefährdung. Die mussten alle abgelehnt werden, weil die Kinder ihre Eltern sehr gern mögen. Strukturell sind diese Kinder natürlich total mit Armut geschlagen und eigentlich dem Kindeswohl der Kindeswohlgefährdung ausgesetzt. Dafür können aber die Eltern nichts, weil die sind ja erstmal nur arm, sondern eigentlich braucht es Hilfen beziehungsweise Geld, um die Kinder gut zu versorgen. Schulbildung, alles, was halt ein Kind braucht. Eine Unterkunft, Problem sein. Das andere ist aber eben Zugänge zu Kita, Schule und alles das. Und eben auch zu Kultur, dass die Kinder machen können, was sie wollen, was halt Kinder brauchen. Das ist nicht gewährleistet. Aber diese akute Kindswohlgefährdung, die ja eigentlich hauptsächlich dafür entstand, also dieser Begriff ist entstanden, um gewalttätigen Eltern ihre Kinder wegnehmen zu können, das liegt überhaupt nicht vor.
Das waren die Prefab Messiahs. Wir sind gerade mitten in einem Interview mit der Gruppe Polar zum Thema Bettelverbot und jetzt möchten wir euch den zweiten Teil davon nicht vorenthalten. Ganz am Anfang hast du schon gesagt, dass ihr euch mit den Betroffenen solidarisiert und dass ihr gegen diese Verordnung vorgehen wollt. Kannst du dazu was sagen?
Wir versuchen in Kontakt zu kommen. Wir sprechen Leute an, die aufs Betteln angewiesen sind, sowohl in der Innenstadt als auch hier in der Neustadt. Versuchen eine Solidarisierung, also solidarisch sind wir eh. Wir suchen nach gemeinsamen Formen von Widerstand gegen so eine Polizeiverordnung. Das ist aufgrund der verschiedenen Lebenslagen aber schwierig. Wir haben nicht umsonst auch die Uli Gladig zum Beispiel von der Bettellobby nochmal an den Bus der Treberhilfe eingeladen, wo auch Essen und Kleidung und Hygieneartikel vergeben werden, um gemeinsam beispielsweise mal drüber zu diskutieren, was jetzt los wäre, was sich Leute wünschen würden, was braucht's eigentlich, weil letztendlich reden die ganze Zeit Leute drüber, was jetzt zu tun wäre, explizit in dem Fall ja die Polizei, die wissen ja, dass es zumindest wichtig wäre, die Leute wegzuekeln. Keiner spricht aber drüber, was jetzt letztendlich eigentlich aus einer sozialen Perspektive zu machen wäre. Darüber will sich irgendwie niemand einigen. Und somit versuchen wir konstant, sich kennenzulernen und zu schauen, ob wir gemeinsam zu Forderungen kommen.
Und habt ihr da schon Forderungen formuliert, wie sozusagen tatsächlich dann auch den Familien und deren Kindern geholfen werden könnte?
Es gibt etwas, das läuft so ein bisschen unter dem Namen des Berliner Modells. Das heißt, es gibt Hotspot-Anmeldungen. Das heißt, auch wenn du obdachlos oder wohnungslos bist, kannst du dich dort anmelden. Also sowas wie eine fiktive Meldeadresse. Somit haben aber deine Kinder oder einige Kinder dann die Möglichkeit, in der Kita oder in der Schule aufgenommen zu werden. Weil das ist wichtig, dass sowohl die Kinder, wenn sie Lust haben, natürlich den Zugang zur Schule zu haben und zum anderen natürlich aber auch die Eltern Zeit haben, um sich um ihre Belange zu kümmern über den Tag. Genau, weil viele der dort bettelnden Leute in der Innenstadt als auch hier sind aus ganz prekären Jobs rausgefallen. Also ganz viele sind um Löhne geprellt worden beispielsweise. Die sind jetzt nicht hierher gekommen, um zu betteln, sondern haben hier auf diesen ganzen Baustellen in der Stadt geschuftet wie verrückt und sind dann eben um ihre Löhne geprellt worden und sind jetzt eben darauf angewiesen, beispielsweise zu betteln. Und da wäre es natürlich gut, wenn die Familien, also wenn sie mit Kindern hier sind, oder die, die eh hier leben, wenn sie ihre Kinder anmelden können, auch wenn keine Wohnung leider zur Verfügung steht. Das ist so eine Sache, die uns total wichtig wäre, dass der Zugang zu Bildung möglich ist. Hm. Und selbstverständlich, was klar ist, also natürlich, dass der Wohnungsmarkt oder die Wohnungen an sich wieder sozialer aufgeteilt werden müssen, weil eben nicht sein kann. Also Dresden hat einen Mietsprung, das kann sich einfach auch niemand leisten, hier zu mieten, ne? Und die Sozialwohnungen sind eh total rar gesät. Und Roma und Sinti haben einen enorm erschwerten Zugriff auf den Wohnungsmarkt, weil so Studien auch zeigen, dass mehr als 50% der Mehrheitsdeutschen keine Lust haben, Roma und Sinti als Nachbarn zu haben. Das heißt, also wir reden auch über Leute in dem Fall, die einfach strukturell vom Wohnen so dermaßen ausgegrenzt werden, wie es nur geht.
Und ihr hattet ja in letzter Zeit einige Veranstaltungen, so Filmvorführungen, dann das Pressegespräch im Rathaus und auch in der Öffentlichkeit. Wie ist es so angekommen? Hast du das Gefühl, dass ihr eigentlich so diese Themen auch transportieren konntet?
Also wir haben den Eindruck, dass die ganze Debatte ums Betteln eine Mediendebatte war, weil real gerade im Punkt der Kindeswohlgefährdung nichts passiert ist. Und dann haben sich die Medien gegenseitig hochgepeitscht und immer absurdere Artikel geschrieben. Und unser Eindruck ist schon, dass jetzt in den Kommentaren als auch in den Forderungen so langsam durchsickert, dass eben soziale Probleme nicht repressiv gelöst werden. Da hat ein Wandel stattgefunden und da sind wir eigentlich auch ganz happy. Die Kommentarleisten bleiben weiterhin übelst und wirklich verletzen und dermaßen rassistisch, da hat man gar keine Lust mehr drauf. Und es wäre auch schön, wenn Leute auf die Sachen antworten würden, weil also teilweise Leute wirklich so bösartige Sachen und Unterstellungen da posten. Das ist einfach nur noch verrückt. Das erschreckt uns sehr. Die Artikel an sich sind aber besser geworden, wesentlich besser sogar.
Hm. Also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, wie wir uns alle dann irgendwie solidarisieren können mit den Menschen. Und das wäre vielleicht, auch wenn es irgendwie immer erstmal so, ja, irgendwie so ein, was als sehr Kleines klingt, so eine Kommentarspalte, aber vielleicht wäre das sozusagen auch schon ein Schritt. Fallen dir noch andere Sachen ein?
Ja, also ich glaube, es wäre total wichtig, sich einzumischen und immer wieder die Absurdität der Kommentare deutlich zu machen und vor allem diesen tiefsitzenden Rassismus immer wieder zum Thema zu machen. Das ist eine Sache. Das andere ist, wir haben Plakate gemacht und die sind ganz einfach. Also da steht Bettelverbot ist Stadtkosmetik und es können alle einfach diese Stadt voll plakatieren, weil es kann nicht wahr sein, dass eben Repression unsere Probleme lösen soll, weil das tut sie nie und das wissen wir. Es ist ja schön, wenn sich Leute anschließen, eigene Plakate machen oder einfach sich daran beteiligen, auch im öffentlichen Raum, weil Betteln ist ein Phänomen des öffentlichen Raums, wenn man sich dort mit einmischt. Und heute beispielsweise wollen wir ein Papier verabschieden, wo wir andere Leute einladen, unsere Inhalte zu teilen und zu unterzeichnen. Gerne als politische Gruppen, als Einzelpersonen, wie Leute Lust haben, sich da kenntlich zu machen. Weil uns scheint schon so, als ob ganz viele das wirklich auch ablehnen, mindestens diese 1.000 Euro für bettelnde Leute, dass wir das irgendwie weggewuppt bekommen. Genau, dazu laden wir herzlich ein. Das wird jetzt demnächst publiziert und wir würden uns freuen, wenn ganz viele Leute sich mit beteiligen und zeigen, dass das kein Mensch will und dass das nicht die Antwort auf das Betteln sein kann.
Wie bekommen die Leute Zugang dazu? Über die Gruppe Polar-Website oder habt ihr da noch eine Gruppen? Website irgendwie?
Dort, also wir haben als Battle-Lobby keine eigene Homepage. Mhm. Wir teilen es auf jeden Fall auf den einzelnen Gruppen. Das heißt, bei Polar wird es das geben und es wird auf den anderen Homepages auch geteilt. Wir schicken das über unsere Verteiler an andere Gruppen und Medien und Sozialverbände, dass die das auch intern nochmal teilen, also von der AG Streetwork über. Wir hoffen, dass irgendwie sich vielleicht auch mal die eine oder andere Kirche findet, weil auch die geht's was an. Also das ist so ein bisschen auch deren Kerngeschäft, sich vielleicht da mal ein bisschen einzusetzen. Also dass es breit wird, weil ich glaube, die Perspektivfragen und der Umgang miteinander ist vielleicht ganz unterschiedlich, aber da ist irgend so ein Punkt erreicht, wo letztendlich klar ist, da steht irgendwie wirklich jede Solidarität. Also da braucht Solidarität. Und es braucht halt auch die Akzeptanz. Also diese Stadt ist eben nicht nur die Frauenkirche mit ihren schönen Plätzen, sondern es gibt hier eben auch Armut in der Stadt. Und unsere Forderung ist, dass die eben auch sichtbar gemacht werden muss, weil wo Armut ist, muss man sie sehen können, weil sonst denken wir alle, dass wir irgendwie nur einen Kaffee an der Frauenkirche trinken brauchen. Und die Welt wäre okay, aber die ist halt überhaupt nicht okay. Aber betteln als Menschenrecht, genau, und das auf die Straße tragen zu dürfen, was eigentlich selbstverständlich ist, ist eben auch eine Forderung, das ist klar.
Ja, ja. Genau. Gut. Vielen Dank für das Interview. Als Abschluss, der Stadtratstermin wurde auf den November vertagt. Also bis dahin irgendwie jetzt den öffentlichen Druck in die Richtung erhöhen.
Ja, genau. Jetzt nochmal anziehen, bis Mitte November nochmal richtig Stress machen und auch deutlich machen, dass man das eben so nicht akzeptiert, dass die Polizei hier Empfehlungen gibt, wie mit armen Leuten umzugehen. Das ist auch gar nicht ihr Job. Also überhaupt gar nicht. Und deswegen sind wir der Meinung, Solidarität und gucken, wie es dann weitergehen kann, was gute Lösungen für Leute sind, was die brauchen, unterstützen, klar.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir haben gerade ein Interview mit der Battle-Lobby aus Dresden gehört. Und falls ihr uns öfter hören möchtet, den Hörfunk, dann sei euch jetzt nochmal das Datum ans Herz gelegt. Und zwar ist das immer der dritte Sonntag im Monat auf Coloradio um 16 Uhr. Und als letzten Punkt zu unserer heutigen Sendung möchten wir euch eine Broschüre vorstellen. Und zwar die Broschüre Disrupt. Disrupt ist Englisch und bedeutet so viel übersetzt wie stören oder unterbrechen. Und diese Broschüre ist vom Kollektiv Kapulku rausgebracht worden. Kapulkus ist türkisch und bedeutet so viel wie Wegelagerer oder Nichtsnutz. Und das ist eine Gruppe von technologiekritischen Aktivistinnen und Hacktivistinnen. Und sie stellen ihre Arbeit bewusst in diesen Kontext. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Part aus dieser Broschüre vorlesen. Und zwar handelt die Broschüre allgemein davon, wie man dem technologischen Angriff durch Smartphone oder Computer Widerstand leisten kann. So, das Zitat kommt jetzt aus dieser Broschüre selbst. Der Anpassungsdruck des Menschen an die Maschine wirkt bereits jetzt. Weit vor einer vollständigen Vernetzung aller mit allem. Das Redaktionskollektiv Kapulku dechiffriert diese oft unhinterfragte Entwicklung als Angriff auf unsere Autonomie und analysiert seine entsolidarisierende Wirkung. Denn Technologie ist nie neutral, sondern immanent politisch. Und genau da knüpfen wir auch wieder an unsere heutige Sendung an, und zwar den Aspekt der Solidarität. Und genau diese Broschüre möchten wir euch deswegen auch ans Herz legen und hoffen, dass ihr sie mal nicht auf dem Smartphone öffnet, sondern vielleicht mal ausdruckt und dann die Broschüre durchliest und dann auch mal drüber diskutiert und vielleicht am besten auch nicht irgendwie in einem Chat, sondern von Person zu Person, weil genau das sind auch so Sachen, die die Solidarität stärken und die das Miteinander und das Zwischenmenschliche auf jeden Fall mehr in den Mittelpunkt rücken, als wenn man sozusagen die ganze Zeit nur online aktiv ist. Und genau zu dieser Broschüre können wir euch dann auch noch eine weitere Veranstaltung empfehlen, die demnächst in Dresden stattfinden wird. Und zwar ist das eine Diskussionsveranstaltung und ein Vortrag über diese Broschüre, Disrupt heißt sie, vom Kollektiv Kapulku. Und die findet am 16. November 2017 statt Und zwar um 19 Uhr im Internationalistischen Zentrum in Dresden. Also am 16.11. um 19 Uhr im Internationalistischen Zentrum in Dresden. Und da wird die Broschüre Disrupt vorgestellt. Ein weiterer Termin, der euch ans Herz gelegt sein soll, ist ein Rundgang, und zwar ein Stadtrundgang. Der beschäftigt sich mit Pegida und heißt In den Fußstapfen von Pegida und findet am 22. Oktober 2017 um 14 Uhr statt. Für die Leute, die daran teilnehmen möchten, ist der Treffpunkt die Lingner Allee. Das ist, wenn man auf der Petersburger Straße in der Nähe der Carola-Brücke auf der rechten Seite sich befindet. Und da ist eine Halfpipe und da fängt dieser Stadtrundgang an. Und da wird ein näherer Blick auf Pegida geworfen und wie diese Bewegung sich in Dresden manifestieren konnte. So, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir sind der Anarchistische Hörfunk aus Dresden, jeden dritten Sonntag im Monat um 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns bald.